So, meine sehr geehrten Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Analystenkonferenz zum Geschäftsbericht 2022 der Wüstenrot und Württembergische AG. Die Präsentation für den heutigen Termin sowie der Geschäftsbericht der W&W sind auf unserer Investor Relations Homepage seit heute Morgen online. Herr Alexander Meyer, der CFO unserer Gruppe, wird Sie nun anhand der Präsentation über die wesentlichen Themen des Konzernabschlusses der W&W AG informieren. Danach werden Sie im Rahmen einer Fragerunde Gelegenheit haben, Herrn Meyer Ihre Fragen zu stellen. Also bitte beachten Sie, dass diese Konferenz aufgezeichnet wird und dass die Aufzeichnung auch nachher auf unserer IR-Homepage zum Download bereitgestellt wird. Wenn Sie Fragen stellen wollen, dann warten Sie bitte, bis ich Ihnen das Wort erteile. Außerdem bitte ich Sie, zur Reduktion von Hintergrundgeräuschen das Mikrofon abzuschalten, solange Sie keine Frage stellen wollen. Ich übergebe nun das Wort an Herrn Alexander Meyer, unseren Finanzvorstand der W&W-Gruppe.
Michael, vielen Dank und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen am Freitagnachmittag hier aus dem schönen Kornwestheim in unserem neuen Campus. Erstmalig sozusagen halten wir hier unsere Jahrespressekonferenz ab und da freue ich mich sehr sozusagen, dass wir heute die Zahlen aus dem Jahr 2022 präsentieren können. Vorneweg, bevor wir auf die Folien kommen, vielleicht schon eine erste Wertung. Das Jahr 2022 war für die W&W-Gruppe mit den ganzen, sag ich mal, Kapitalmarkt-Rahmenbedingungen durchaus herausfordernd. Wir konnten mit 261,5 Millionen Euro jedoch ein sehr solides Ergebnis nach IFRS erzielen, auch leicht über unseren Erwartungen von 248 Millionen Euro. Und ich freue mich jetzt, Ihnen die Details ein bisschen näher bringen zu können. Wir starten nochmal mit einem Überblick über die W&W-Gruppe. Hier hat sich in der Form nicht viel verändert. Die Aktionärsstruktur mit unserer Wüstenrot Holding, die sozusagen über zwei AGs rund 66,3% der Aktien hält, weiter stabil. Wir haben noch sonstige institutionelle, sozusagen einen größeren Investor mit knapp über 10% und einen Free Float von 23,5%. Die beiden Geschäftsfelder Wohnen mit dem großen Unternehmen der Wüstenrot Bausparkasse AG, die sich auch der EZB-Aufsicht nähert, mit einem Bilanzvolumen von knapp über 30 Milliarden Euro, und beim Geschäftsfeld Versichern die drei großen, sag ich mal, Versicherungstöpfe, die unsere Württembergische Versicherungs AG, Sachversicherung, die Krankenversicherung und die Lebensversicherung. Und auch hier haben wir im Geschäftsfeld Versichern unseren sozusagen unter die Marke Adam Riese noch hinzugepackt. Die Servicegesellschaften in der Form auch stabil. Hier gab es im Vergleich zu den Vorjahren auch keine Veränderung. Wir konnten auch im Jahr 2022 wirklich wieder stark wachsen, insbesondere im Bereich der Bausparkasse wie auch der Schadenunfallversicherung mit sehr erfreulichen Wachstumsraten. Hier konnten wir dann auch unsere Marktposition entsprechend stabilisieren oder auch leicht ausbauen. Bausparen nach wie vor Nummer zwei bei den Bausparkassen. Lebensversicherung Nummer 12, Schadenunfallversicherung unter den Top 10. Und wir haben weiterhin 6,5 Millionen Kunden, die sehr solide und solvent sind, und unsere Ausschließlichkeitsorganisation mit den beiden, sage ich mal, großen Bereichen von der Wüstenrot-Seite und Württembergen-Seite auch hier weiter mit 6.000 Kolleginnen und Kollegen am Markt aktiv. Und unsere 6.400 Mitarbeiter haben auch sehr zum Erfolg des Jahres 2022 beigetragen. Wenn man sich nochmal unseren Kundenstamm anschaut, das ist wirklich ein tolles Asset und der auch getragen wird durch die beiden Ausschließlichkeitsorganisationen, die wir in der Organisation haben. Wir haben hier eine hohe Kundenbindung. Wir haben auch durchschnittlich drei Verträge pro Kunde. Das ist eigentlich ein sehr hoher Wert. Das differenziert sich nochmal ein bisschen in die beiden Geschäftsfelder herein. Im Geschäftsfeld Wohnen sind es eher leicht unter drei Verträge pro Kunde. Dafür bei der AO, der Württembergischen, eher Tendenz Richtung vier Verträge pro Kunde. Was uns auch auszeichnet, auch vielleicht aufgrund der, sag ich mal, regionalen Schwerpunkte, die wir haben: Wir haben einen durchaus solventen Kundenstamm und wir haben eine steigende digitale Affinität, die wir auch sozusagen unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Und da machen auch die Ausschließlichkeitsorganisationen mit, aber natürlich auch, wie auf der nächsten Seite zu sehen ist, unsere diversen Partnerschaften und Kooperationen. Auch hier haben wir die Sachen stabilisiert. Es zeichnen sich neue Kooperationen ab, wenn Sie die aktuellen Pressemitteilungen anschauen. Und von dem her sind wir da auch weiterhin sehr, sehr gut unterwegs. Und was weiter sehr gut läuft, sind unsere direkten Verkaufskanäle in unserem Finanzguide oder auch Adam Riese. Adam Riese verfügt mittlerweile über 350.000 Kunden und die Entwicklung verläuft nach Plan. Darüber freuen wir uns sehr. Ein, sag ich mal, kleiner Überblick über die Ertrags- oder auch der Bilanzsituation. Sie sehen unseren IFRS-Konzernüberschuss von 262 Millionen Euro, getragen von allen operativen Segmenten, Schaden- und Unfallversicherung, Wohnen und Personenversicherung. Das Segment Wohnen hat, sag ich mal, gegenüber dem Vorjahr nochmal einen Sprung nach oben gemacht mit einer Quote von 24%, aber auch die Schaden- und Unfallversicherung kommen von rund 60% auf jetzt 70%. Die Aufteilung des, sag ich mal, der Beiträge, hier sehen wir einen leichten Schwenk. Die Schaden- und Unfallversicherung hat, sag ich mal, ein bisschen die Überhand gewonnen, ein sehr gutes Jahr. In unserem Kompositbereich mit einer Wachstumsrate von 6,6% bei den gebuchten Beiträgen in Leben, insbesondere getrieben, sage ich mal, durch ein rückläufiges oder zurückgehendes Einmalbeitragsgeschäft, etwas schwächer als im Vorjahr. Hier muss man aber auch sagen, im Bereich Leben oder in den Personenversicherungen wachsen wir im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, wie aber auch in der Krankenversicherung geht das Wachstum weiter voran. Ein durchaus gedrehtes Bild beim Bauspargeschäft bzw. Baufinanzierungsgeschäft. Im letzten Jahr sozusagen war Baufinanzierung, also im Jahr 2021 war Baufinanzierung noch deutlich gewichtiger mit knapp 40%. Hier haben wir jetzt einen Rückgang auf 25,5% zu verzeichnen. Und das ganz große Thema des Jahres 2022, aber auch aktuell im Jahr 2023, ist das Thema Bauspardarlehen mit extrem tollen Wachstumsraten und einem, sagen wir mal, absoluten Rekordjahr für die W&W-Gruppe in Bezug auf den Absatz von Bauspardarlehen. Auf der rechten Seite noch die Bilanzsumme oder ein paar Kennzahlen zur Bilanz. Wir sind ja als W&W-Gruppe einer der wenigen Gesellschaften, die bereits nach IFRS 9 bilanziert. Auf der Passivseite haben wir weiter den Ansatz von IFRS 4. Und es führt auch dazu, dass wir, sag ich mal, mit unseren rund 37 Milliarden Kapitalanlagen, wo wir auch langlaufende Kollektive im Bereich der Personenversicherung haben, wie auch in der Bausparkasse, dadurch diese Zinsbewegung, die wir im Jahr 2022 gesehen haben, von 290 Basispunkten, einfach Effekte sehen bei den Kapitalanlagen, wo wir entsprechende Rückgänge dann haben. Diese spiegeln sich auch in großen Teilen bei den versicherungstechnischen Rückstellungen wieder. Und ein gewisser sozusagen Effekt sieht man auch im Eigenkapital bei den Finanzinstrumenten, die wir über das OCI, also über das Other Comprehensive Income, verbuchen müssen. Und somit geht in Summe die Bilanzsumme von 75,2 Milliarden Euro auf 65,5 Milliarden Euro nach unten. Bezüglich regulatorischem Kapital oder, sage ich mal, auch den Solvenzquoten, alles stabil. Die Quoten für das Jahr 2022 sind gerade noch in der finalen Prüfung, aber auch hier kann ich signalisieren, dass wir hier von einer sehr stabilen Entwicklung ausgehen. Dann kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit. Ein immer größer werdendes Thema und für uns als W&W-Gruppe absolut ein Thema, dem wir uns voll widmen, das auch in unserem Stiftungsgedanken in unserer DNA verankert ist. Wir haben über eine Nachhaltigkeitsstrategie, die wir seit einigen Jahren im Konzern haben und die wir auch laufend aktualisieren und nachpflegen, klare, sag ich mal, Fokusthemen definiert, auch für jedes Fokusthema klare Zielsetzungen uns angegeben, die auch bei den Vorstandszielen verankert sind. Und somit können Sie hier mal einen Überblick kriegen, dass wir bei Kunden und Produkte einfach nach grünen Linien schauen. Man muss da immer das Thema Greenwashing natürlich vor Augen führen. Wir haben entsprechende Artikel 8 Produkte im Bereich der Lebensversicherung und sind bei unserem Thema Zeichnungspolitik auf der Versicherungsseite, wie aber auch beim Thema Darlehen auf der Bausparseite, da gut unterwegs. Mit dem Thema Kapitalanlagen ist natürlich ein Riesenhebel da für das Thema Nachhaltigkeit. Hier haben wir uns klare sag ich mal, Ziele gegeben, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Wir schauen hier nach dem Relative Carbon Footprint und orientieren uns auch hier an sag ich mal, marktgängigen Zielen und wollen hier die Kapitalanlage bis 2050 auch entsprechend klimaneutral bekommen. Der eigene Betrieb, auch ein elementarer Faktor. Hier haben wir einen Riesenschritt gemacht mit dem neuen Campus, den wir seit Februar bezogen haben. Hier konnten wir allein schon die Energie sozusagen den Energieverbrauch um rund 40% reduzieren gegenüber den alten Gebäuden in Stuttgart und Ludwigsburg. Und hier sind wir natürlich auch weiter dran, das weiter zu optimieren. Die gesellschaftliche Verantwortung, die natürlich auch mit ESG zusammenhängt, nehmen wir direkt oder auch indirekt über die Stiftung wahr und schütten eine stabile Dividende. die entsprechend auch soziale Projekte fördert. Die Organisation, auch hier das Thema Bewusstsein von Nachhaltigkeit schärfen. Wir hatten jetzt vor kurzem unsere Nachhaltigkeitstage in der W&W-Gruppe, die sehr gut angenommen wurden, wo auch die ganze Belegschaft dann mit einbezogen wurde. Und das ist, rundet unser Nachhaltigkeitsprogramm ab. Dass wir die PRI unterzeichnet haben, das ist schon seit einigen Jahren der Fall, die PSI ebenfalls und die Charta der Vielfalt, das spricht auch für sich. Nun noch ein kleiner Blick zur W&W-Aktie. Wir sind sehr stabil, das kann man positiv wie negativ sehen, aber wir sind wieder zurück im SDAX. Das ist natürlich ein für uns positives Momentum, das es zu nutzen gilt, wo wir jetzt auch der Herr Elbaner und ich entsprechend weitere Gespräche führen werden. Und dann haben wir noch ein paar Grafiken beigefügt, wie auch, sag ich mal, die Dividendenrendite jetzt aktuell aussieht. Ich würde nun zum Überblick kommen. Ich habe schon einige Punkte erwähnt. Das Konzernergebnis liegt mit 261,5 Millionen Euro über den Erwartungen von 248, trotz, sag ich mal, einem herausfordernden Kapitalmarktumfeld. Sehr erfreulich ist, dass wirklich die operativen Segmente zu diesem Ergebnis beigetragen haben und wir auch insbesondere im Segment Wohnen ein ganz tolles Wachstum hatten mit plus 35,2%, aber auch bei der Schadenunfallversicherung. Und wir konnten auch unsere neuen Kunden nochmal um 10,6% steigern. Die Kapitalmarktbewegung oder insbesondere die Zinsbewegung hat sich natürlich im Finanzergebnis wiedergespiegelt. Da fehlt noch die Wirkung von IFRS 17. Mit dem Thema beschäftigen wir uns jetzt aktuell mit Blick auf das Q1-Ergebnis und ziehen natürlich auch gerade die Ergebnisse aus dem Jahr 2022 nochmal nach IFRS 17 nach. Das wird sich in der Form dann auch ändern. In der Schadenunfallversicherung weiter ein sehr ertragreiches und profitables Wachstum. Ich habe schon erwähnt, wir sind mit 6,6% gewachsen und das bei einer Combined Ratio netto von 87,1%. Somit haben wir hier wieder ein sehr gutes versicherungstechnisches Ergebnis erzielen können. Was wir auch, sag ich mal, weiter im Blick haben, ist natürlich das Thema Kostenmanagement. Die Kosten sind moderat gestiegen. Hier sind aber auch viele Einmaleffekte drin, die jetzt im Zusammenhang mit dem Anstieg der Inflation gekommen sind. Von dem her haben wir das auch weiter im Blick und im Griff. Aber das wird natürlich auch ein Thema sein für die jetzt kommenden Jahre mit der Inflationsbewegung, die uns da an der einen oder anderen Stelle treffen wird. Wir kommen nun zu ein paar wesentlichen Kennzahlen. Das Thema Neugeschäftsvolumen Wohnen habe ich schon erwähnt. Sie sehen die Steigerung von 18,5 Milliarden Euro auf 25,1. Sie sehen bei den gebuchten Bruttobeiträgen im Bereich der Versicherungen einen moderaten Rückgang. Die Schadenunfallversicherung, wie bereits erwähnt, gewachsen und Einbußen sehen wir im Bereich der Personenversicherung getrieben von einem Rückgang im Einmalbeitragsgeschäft der Lebensversicherung. Die Verwaltungsaufwendungen haben wir auch schon durchgeholt, somit sind wir schon auf der, die Neukunden habe ich gesagt, jetzt kommen wir zum Jahresüberschuss. 262 Millionen Euro, ein Rückgang gegenüber dem wirklichen Rekordvorjahr. Hatten wir genau die gegenläufigen Effekte, eine sehr, sehr positive Kapitalmarktentwicklung in allen Bereichen, die da das Ergebnis deutlich gestützt hat und auch zu einem, Rekordergebnis beigetragen hat. Und das konnten wir, im Jahr 2022 war das nicht mehr der Fall, konnten aber trotzdem ein, aus meiner Sicht, sehr solides Ergebnis mit 262 Millionen Euro stellen. Finanzergebnis habe ich auch schon erwähnt. Der wesentliche Effekt ist hier, kommt aus dem Bewertungsergebnis, wo wir einen entsprechenden Rückgang haben. Diese negativen Bewertungseffekte sehen wir auch teilweise gegenläufig bei den versicherungstechnischen Rückstellungen, was das Thema wieder kompensiert. Dann würde ich gleich auf die GMV springen. Hier sind nochmal die Details dazu. Die Aufteilung des Finanzergebnisses, das Thema Bewertungsergebnis mit den klaren Rückgängen. Allein das Thema vorgebundene Lebensversicherung hat einen Effekt von einem hohen dreistelligen Millionenbetrag, den man dann auch bei den Leistungen aus Versicherungsverträgen widerspiegelt. Das laufende Ergebnis an sich aus der Kapitalanlage ist sehr stabil. Hier haben wir nur einen moderaten Rückgang. Die Risikovorsorge auch moderat gestiegen, weil einfach auch das das Baufinanzierungsvolumen, das wir im Konzern haben, weiter gestiegen ist um rund 1,6 Milliarden Euro. Und es führt dazu, dass wir die Risikovorsorge etwas angepasst haben. Das Veräußerungsergebnis natürlich auch belastet durch die Zinsbewegung des Jahres 2022. Wir haben in Q1 noch entsprechende AO-Ergebnisse erzielt, haben dann noch ein bisschen auch im Bereich von Immobilienverkäufen ein bisschen gesteuert, aber in Summe konnten wir dann das alles gut hinkriegen. In Summe, sage ich mal, bleibt ein Ergebnis vor Steuern von 354 Millionen Euro und nach Steuern diese 262 Millionen Euro. Zur Bilanz, auch hier habe ich schon Punkte vorweggenommen. Man sieht einfach bei den Vermögenswerten erfolgsneutral zum Zeitwert bewertet die großen Wertveränderungen. Hier sind unsere Inhaberschuldverschreibungen und Namensschuldverschreibungen drin. Wie bereits erwähnt, wir haben dann die rund, sag ich mal, Zinstitel und Aktien und Immobilien von 37 Milliarden Euro. Davon sind rund 80% Zinstitel und davon sind wiederum nur, sag ich mal, ein paar Milliarden in kurzlaufenden Portfolien einer WVA, also unserer Sachversicherung oder WNW AG drin. Und deshalb führt es auch zu diesen größeren Verwerfungen, weil in den restlichen Portfolien ist die Duration durchaus etwas länger. Bei den Verbindlichkeiten, stabile Entwicklung, die versicherungstechnischen Rückstellungen spiegeln die Effekte aus den Kapitalanlagen, insbesondere getrieben durch das Segment Personenversicherung, wieder. Und in Summe, haben wir dann noch einen Effekt im Eigenkapital, auch hier durch die Zinsbewegung. Und dann kommen wir zu der Bilanzsumme von 65,65 Millionen Euro. Wir haben noch die Segmentübersicht beigefügt. Sie sehen eine positive Veränderung gegenüber Vorjahr im Segment Wohnen. Eine, sag ich mal, stabile, sag ich mal, moderat unter dem Vorjahr liegende Entwicklung in der Bereich der Personenversicherung und im Segment Schadenunfallversicherung, sag ich mal, etwas unter Vorjahr, also mit 27 Millionen Euro, nichtsdestotrotz weiter das Segment mit der größten Ergebniskomponente. Letztes Jahr war die Versicherungstechnik gut und die Kapitalanlagen gut. Im Jahr 2022 war Anführungszeichen insbesondere die Versicherungstechnik gut und die Kapitalanlagen durch die Bewegung entsprechend belastet. Im Bereich alles sonstigen Segmente Konsolidierung sehen Sie den Rückgang. Hier haben wir auch entsprechend negative Bewertungseffekte aus den Kapitalanlagen, die sich bei den restlichen Gesellschaften dann widerspiegeln. Ich würde nun so noch ganz kurz zu den einzelnen Segmenten kommen. Segment Wohnen mit überall positiven Zahlen im Ergebnis wie dem Thema Baufinanzierung mit einem Anstieg von 5%. Hier haben wir auch noch eine differenzierte Entwicklung beim Eigenbuch. Konnten wir die Steigerung sozusagen nochmal vornehmen. Die Vermittlungen ins Fremdbuch sind etwas zurückgegangen und auch im Jahr 2023, sagen wir mal, sind jetzt das noch ein eher verhaltene Entwicklungen, weil durch das aktuelle Zinsumfeld und auch die Teuerungsraten ist das Thema Baufinanzierung etwas verhaltener. Das Bausparneugeschäft mit einem absoluten Rekordvolumen und somit auch dem besten Ergebnis der Unternehmensgeschichte, diese positive Entwicklung hält auch weiterhin an. In der Personenversicherung, nahezu stabile Ergebnisentwicklung. Man sieht aber hier beim Thema Neugeschäft bzw. gebuchte Bruttobeiträge den Rückgang in der Lebensversicherung und auch ganz klar den Rückgang bei den Einmalbeiträgen von den 831 Millionen Euro auf die 461 Millionen Euro. Bei der Schadenunfallversicherung auch eine sehr gute Entwicklung. Das Ergebnis, wie gesagt, etwas zurückgegangen. Auch durch das Finanzergebnis in diesem Segment, die gebuchten Bruttobeiträge, aber mit einem schönen Wachstum auch über Markt und vor allem ein Wachstum in allen Segmenten, also im Firmenkundensegment, Privatkundensegment und Kfz-Segment. Im Firmenkundensegment auch wirklich mit den höchsten Wachstumsraten. Und die Combined Ratio ging nach einem sehr guten Jahr 2021 nochmals zurück und wir liegen jetzt bei 87,1%, was dieses sehr solide und ertragreiche Wachstum nochmal widerspiegelt. Kommen wir zum Ausblick. Das war jetzt alles schön, was der Herr Meier erzählt hat. Das war aber alles unter der IFRS 4-Welt noch. Und wir werden ab dem Jahr 2023 nach IFRS 17 berichten dürfen. Das bringt viele Veränderungen mit sich. Aber man muss auch sagen, wir können immer noch sozusagen unser Ergebnis steuern. Es wird herausfordernder. Aber das ganze Thema IFRS 17 bringt für Sie einfach eine höhere Transparenz mit sich. Sie können über die vertragliche Servicemarge sozusagen und die Veränderung der vertraglichen Servicemarge durchaus das Thema Ertragskraft ableiten. Auch wenn Sie noch einen Blick auf das Eigenkapital werfen, sind es einfach Themen, die Ihnen einen besseren Blick auf die Ertragskraft der verschiedenen Unternehmen geben soll, somit auch der WNW-Gruppe. Und wir sind jetzt gerade dabei, unseren ersten IFRS-Abschluss zum 31.03. zu erstellen. Wir haben auch heute den letzten Tag des Quartals und von dem her, der Team neben mir und ich sind schon schwer dabei, das wieder sozusagen in den Griff zu kriegen. Und ja, mit IFRS 17, und das bringt dieser Standard auch mit sich, sind die Bewertungsspielräume kleiner. Das ist auch die klare Intention dieses Standards. Wir haben jetzt einen, sag ich mal, nur einen halben Schritt zu machen, wie vielleicht auch eine Allianz oder andere Gruppen. Wir haben ja auf der Aktivseite bereits nach IFRS 9 bilanziert und wenden jetzt erstmalig IFRS 17 auf der Passivseite an. Für viele andere Versicherungsgruppen ist es so, dass sie jetzt auf der Aktivseite erstmalig IFRS 9 und auf der Passivseite auch erstmalig IFRS 17 anwenden. Das ist dann natürlich nochmal eine andere Nummer. In Summe kommen wir mit IFRS 17 klar. Auch das werden wir hinkriegen und wir, sag ich mal, sehen jetzt auch keinen wesentlichen Einfluss auf unser Geschäftsmodell und auf die ökonomische Profitabilität. Und wir werden auch vor dem Hintergrund IFRS 17, sag ich mal, uns auf unseren nachhaltigen Ergebniskorridor von 220 bis 250 Millionen Euro einsteuern wollen. Ein Thema, das wir noch mitgebracht haben, weil das sicher auch spannend war, die letzten Wochen waren durch dieses Thema Bankenkrise, kommen von den US-Regionalbanken geprägt mit dem Höhepunkt dann eines Wochenend-Due Diligence-Prozesses zwischen UBS und Credit Suisse. Das Thema US-Regionalbankenkrise, also wir verfolgen das ganze Thema natürlich sehr eng rein, sozusagen in direkte Betroffenheit haben wir nicht. Wir hatten über den S&P 500 ein paar Exposures bei diesen US-Regionalbanken in Summe unter 100.000 Euro in der gesamten Gruppe. Das ist vernachlässigbar und da haben wir auch schon zwei Positionen verkaufen können. Und beim Thema Credit Suisse haben wir in der Gruppe Anleihen im Wert von unter 25 Millionen Euro aufgeteilt auf verschiedene Gesellschaften, auch hier sehr kleinteilig. Und wir haben auch hier keine Nachrang, also Additional Tier 1 oder Tier 2 Anleihen. Das ist in der Form bei uns alles soweit ausgeschlossen. Also keine Wirkung. Wir müssen das Thema aber weiter beobachten, weil das Vertrauen hier durchaus gelitten hat. Ich habe schon vorweggenommen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Wir werden auch vor dem Hintergrund IFRS 17 auf einen Konzernüberschuss Nachsteuern von rund 220 bis 250 Millionen Euro einsteuern. Die Verwaltungsaufwendungen sehen wir leicht über dem Vorjahr, auch insbesondere sozusagen durch Inflationseffekte getrieben. Und natürlich wollen wir unsere, sagen wir mal, Kundenzahl bei mindestens 6,5 Millionen Kunden halten und hier auch sozusagen mit nochmal Wachstum bei Neukunden weiter vorankommen und diese tolle und ertragreiche Wachstumsstory der letzten Jahre erfolgreich fortführen. Das wäre es von meiner Seite zu den Folien des Geschäftsberichts und jetzt stehen wir Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung.
Ja, vielen Dank. Sie haben nun Gelegenheit, Herrn Mayer Fragen zu stellen. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Herrn Werner Schirmer von der Landesbank Baden-Württemberg. Herr Schirmer, Sie haben das Wort.
Oh,